Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Biogärtnerin und Unternehmerin, das sind die Nonnen des Benediktinerklosters in Fulda. Melikiyak hat den vorbildhaften Gartenschwestern ein wunderbares Buch gewidmet. Unbequeme Wahrheiten für die Niederlande. In Amsterdam wird ein nationales Holocaust-Museum eröffnet. Als Fußgängerzonen noch etwas hermachten. Einkaufsstadt 4300 heißt die Performance des Theatertrios ACE. Born to be Wild, die Kunst Halle Bremen will's wild und familiengerecht. Akira Toriyama wird für seine Dragon Ball Mangas weltweit geliebt. Wir erinnern an den überraschend gestorbenen Zeichner. Frauen, die in den Künsten, in der Gesellschaft etwas bewegen, kommen bei Fazit häufig zu Wort. Erst gestern haben wir uns angeschaut, wie Shirin Neshat, die trauminhaftierter, vergewaltigter iranischer Frauen, mit den Mitteln des Films reflektiert und auch in Worte fasst. Heute am Internationalen Frauentag möchte ich zusammen mit der Schriftstellerin Melikiyak auf das Tun und den Spirit von Frauen schauen, die kaum öffentlich wahrgenommen werden oder wenig Öffentlichkeit bekommen. Mit ihnen hat sie im Kloster der Abtei zur Heiligen Maria in Fulda vor einer ganzen Weile den Garten bestellt und viel Zeit verbracht. Und dabei ist auch ein Buch entstanden, das die Pflanzenliebe und das Leben der Nonnen würdigt. Schönen guten Abend, Frau Kiyak.
Guten Abend.
Ihr Buch, dem Sie den Titel Dieser Garten gegeben haben, erscheint zum 8. März. Warum sollte die Veröffentlichung unbedingt mit dem Internationalen Frauentag zusammenfallen?
Der Untertitel des Buches ist Die unglaublich fabelhaften Nonnen aus Fulda und ihre genialen Erfindungen. Und es beschreibt die Geschichte von Nonnen, die nach der Regel des heiligen Benedikt leben, nämlich Ora et Labora, bete und arbeite, und die im zweiten Hauptberuf Gärtnerinnen sind, aber auch erfolgreiche Unternehmerinnen. Und ist es die Geschichte eines erfolgreichen Start-ups von Frauen, die aus Versehen zu Entrepreneurs wurden. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir das Buch am 8. März erscheinen lassen.
Der Tag, an dem Sie im Kloster angeklopft haben und sich nach einem Literaturstudium, einem ersten Buch und einem Vertrag mit einer Agentur als Gartenlehrling anboten, das liegt viele Jahre zurück. Ihr Buch ist auch eine Wiederveröffentlichung, ergänzt um ein Nachwort. Publizieren Sie es noch einmal, weil Ihnen die Klostergemeinschaft und die Kunst des Gärtnerns auch immer noch sehr viel bedeuten?
Ich habe das Buch ursprünglich einmal geschrieben, weil ich mich bedanken wollte bei den Nonnen, weil ich dort, wie Sie schon sagten, vor sehr vielen Jahren, vor fast 15 Jahren anklopfte und fragte, ob sie mich zur Gärtnerin ausbilden würden. Und zu meiner großen Überraschung haben sie mich reingelassen und ich war viele Jahre lang Gartenlehrling bei den Nonnen. Und als Dank habe ich ihnen die Gartengeschichte ihres Hauses, also ihres Klosters, aufgeschrieben. Und es hat sich dann viele Jahre sehr gut verkauft, war dann versenkt, die Rechte gingen wieder zurück an mich. Und es war eigentlich der Wunsch der Nonnen, dass diese Geschichte irgendwie am Leben erhalten wird. Und dann fand sich eine andere tolle Frau, nämlich Nicola Richter vom Mikrotext Verlag, ein Frau-Verlag, die gesagt hat, sie würde es gerne wieder veröffentlichen. Und dann habe ich es erweitert um ein sehr opulentes und ausführliches Nachwort, in dem ich etwas tat, was ich ursprünglich nicht machen wollte, nämlich eine Ich-Erzählung hinzufügen und über mich erzählen. Aber im Laufe der letzten 15 Jahre war es immer wieder eine Frage von so vielen Leuten, warum ausgerechnet ich denn diese Geschichte ausgegraben hätte, weil ich doch eigentlich gar nicht Gartenhistorikerin bin. Und dann habe ich beschrieben, wie ich diese Frauen kennengelernt habe und wie es überhaupt dazu kam. Und schon als ich das schrieb, merkte ich, dass es ja eigentlich doch auch eine sehr besondere Geschichte ist, weil ja, es ist, glaube ich, nicht üblich, dass jemand, egal in welchem Handwerksberuf, irgendwo klopft und sagt, würdest du mich bitte ausbilden? Also mich hat immer Bodenkultur interessiert und mich hat auch das Gärtnern in einer Mischkultur interessiert und auch in einer Gartenbauweise, die eigentlich heute kaum noch gelehrt wird, nämlich Obstanbau, Gemüseanbau, Kräuter und Blumen und das als Mischkultur. Und das Ganze auch noch biologisch. Und da gibt es nicht mehr allzu viele Gärten in Deutschland, die einem das beibringen können. Und das Kloster Fulda sind eben Pionierinnen des ökologischen Gartenbaus. Und das hat mich interessiert. Und ich wusste damals noch gar nicht so sehr, wie sehr ich im richtigen Kloster gelandet bin, weil dieses Kloster und die Gärtnerin dieses Klosters die Bodenspezialistinnen Deutschlands sind eigentlich, weil, wie man so schön sagt, alles Leben beginnt im Boden und dazu bedarf es eines umfangreichen biologischen und chemischen Wissens darüber, was eigentlich im Boden vor sich geht und was man hineingeben muss, um dann einen reichen Ertrag zu haben. Plus die Nonnen sind die Erfinderinnen eines Schnellkompostierers namens Humofix, was innerhalb von 6 Wochen aus Gartenabfällen wunderbaren, krümeligen Humus macht. Und das ist eine ganz besondere Anbautechnik und das zu wissen, also das war genau das, weshalb ich eigentlich in diesen Garten gegangen bin, um zu lernen. Also was muss man über den Boden und seine Organismen wissen, um überhaupt gärtnern zu können? Tatsächlich ist es ja so, dass es in Deutschland eigentlich eine sehr reiche Gartenkultur gibt, aber sie ist vollkommen verborgen und vergraben. Es gibt eigentlich nur noch Ratgeberliteratur, wann man irgendwie die Bäume richtig schneidet und wann man welche Pflanze zurechtstutzt. Aber dieses ganz alte Wissen, was ursprünglich auch übrigens aus Klöstern kam, darüber gibt es nur noch ganz wenige Spezialistinnen und Spezialisten in Deutschland. Ich habe beispielsweise bei Schwester Agatha gelernt, die, als ich eintrat, war sie, glaube ich, 87 und die ist dann mit 96 verstorben und deren Pflanztagebücher konnte ich studieren. Die hat Jahrzehnt um Jahrzehnt ganze Versuchsanordnungen angestellt, um herauszufinden, was man womit bei welchem Wetter anpflanzen muss. Also ich bin eingetreten in ein Kloster und fand Wissenschaftlerinnen. Plus, ich fand Kolleginnen. Das Kloster hat nämlich neben einer reichen Gärtnerinnen-Tradition auch eine reiche Gartenschriftstellerinnen-Tradition. Sie schreiben und publizieren auch über das gärtnerische Wissen. Also, ich konnte mein Glück gar nicht fassen.
Es gibt ja umfassende Bücher zur Gartengeschichte. Marie-Louise Gothein zum Beispiel hat vor 100 Jahren schon ein Standardwerk verfasst. Aber beim Thema Garten fällt einem vielleicht auch noch der Philosoph Voltaire ein, der im Schlusskapitel von Candide oder der Optimismus empfiehlt, seinen Garten zu bestellen. Er hat selber 2 Landgüter bewirtschaftet oder bewirtschaften lassen. Dann gibt es den Naturforscher Carl von Linné, der Maßstäbe gesetzt hat, auch Fürst von Pückler-Muskau. Gibt es Gärtnerinnen, die nicht so im öffentlichen Bewusstsein sind, die wir aber kennen sollten, jetzt mal ausgenommen die Benediktinerinnen in Fulda?
Also es gibt, wenn man in die Gartenliteratur eintritt, ganz viele Gärtnerinnen, vor allem in Frankreich und in England. Mein großes Gärtnerinnen- und Schriftstellerinnen-Vorbild ist Vita Sackville-West, die eine unglaublich emanzipierte und tolle Frau war, die mit ihrem Ehemann zusammen einen Verlag hatte und die sehr viel über Garten Kultur, aber eben auch über Feminismus und Gesellschaftskritik nachgedacht haben. Und als ich in diesem Kloster war, fand ich eigentlich in Schwester Christa Weinrich, die meine Lehrschwester nach Schwester Agatha war und heute auch die einzig lebende Gartenschwester dieses Klosters ist, fand ich wirklich dieses Vorbild. Auf der einen Seite streng wissenschaftlich, Schwester Christa beispielsweise ist Ingenieurin für Gartenbau, aber gleichzeitig diese Sinnlichkeit, die auch eine Vita Sackville-West hatte, also ein bunter Garten ist ein guter Garten, ein opulenter Garten ist ein guter Garten, ein Garten, wo man alle Regeln und Erkenntnisse vergisst und einfach kreativ drauf losgärtnert. Das fand ich in Schwester Christa ebenso, wie ich es eben bei Vita Sackville-West so bewundere. Und dann eben auch die Kunst, darüber zu schreiben. Und zwar eben nicht nur nach Ratgeberliteratur, also schneiden Sie im Mai 2 Zentimeter bis in die trockenen Äste hinein oder so, sondern wirklich eine unglaublich schöne Sprache über das Gärtnern zu finden, weil Gärtnern hat sehr viel mit Philosophieren und mit dem Nachdenken über Leben, Sterben und Sinn des Daseins zu tun. Und was die beiden Frauen auch sehr verbindet, das englische Vorbild und meine christlich-deutsche Lehrschwester, ist die absolute Diesseitigkeit. Also Schwester Christa ist Nonne und Gärtnerin und Schriftstellerin, aber sie ist äußerst bewandert darüber, was in der Welt vor sich geht. Und das sind für mich Frauenvorbilder, die ich wirklich zutiefst verehre und denen ich, ja, nacheifere.
Sie haben, Melikiyak, lange Zeit politische Kolumnen für große Tageszeitungen und auch für das Maxim-Gorki-Theater geschrieben und versucht aufzuklären, den reaktionären Entwicklungen in der deutschen Gesellschaft entgegenzuwirken, dann aber einen Schlussstrich gezogen und festgehalten, dass Sie künftig, ich zitiere, die Gräser und den Wind besingen und über Leben und Tod nachdenken möchten. Ja. Sie haben auch von der großen Sehnsucht gesprochen, den Alltag zu bedichten. Bringt es rein gar nichts mehr, sich über Politik aufzuregen?
Also ich habe mich noch nie über Politik aufgeregt und das politische Kolumnenschreiben war immer nur ein Brotberuf. Ich war immer Schriftstellerin. Ich habe immer über Krankheit, Sterben, Leben geschrieben. Aber nach 15 Jahren politischer Kolumnistin sein, habe ich deshalb auch einen Schlussstrich gezogen, weil alles sich wiederholt hat und das Format hat sich erschöpft und ich habe mich auch an dieser Art des Schreibens fertig geliebt. Ich mache nun das, was ich immer mache, Gärtnern, Schreiben, Kunst machen, im Theater sein. Im Prinzip hat sich mein Leben nicht verändert, außer dass ich eine Sache losgelassen habe und das war das politische Kolumnenschreiben und das fehlt mir überhaupt nicht. Alles, was ich weiß, kann man nachlesen. Darüber hinaus gibt sowieso keine Erkenntnis.
Melikiyak, ich danke Ihnen für das Gespräch über das Gärtnern und das Wissen der benediktinischen Nonnen, der Gartenschwestern und nenne jetzt gern noch einmal den Titel Ihres Buches. Es heißt Dieser Garten und ist im Mikrotext Verlag erschienen. Vielen Dank und guten Abend noch.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch eine schöne Sendung. Guten Abend.
Am 4. Mai wird in den Niederlanden der Kriegsopfer gedacht. Vor 4 Jahren schlug der König in seiner Rede zum Gedenktag einen ungewohnten Ton an. Er sprach von Gleichgültigkeit gegenüber denen, die während der deutschen Besatzungszeit Schutz suchten. Der damalige Premierminister Rutte befand, wir haben versagt und er bat um Entschuldigung für die unterlassene Hilfe. An diesem Wochenende wird nun ein nationales Holocaust-Museum eröffnet. Es sei bitter, das Haus nach dem Massaker vom 7. Oktober und während des anhaltenden Krieges in Gaza zu öffnen, sagt der Gründungsdirektor des Museums. Und gleichzeitig sagt er, brauche man es dringender als zuvor, denn man sehe ja, was passiert, wenn man Menschen zu anderen mache und ihnen ihre Menschlichkeit abspreche. Zur Eröffnung werden Politiker aus Deutschland und Österreich erwartet. Niederländische Moscheen und eine pro-palästinensische Menschenrechtsorganisation protestieren derweil gegen den Besuch des israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog, der auch erwartet wird. Kerstin Schweighöfer berichtet über das neue Museum im einstigen jüdischen Viertel von Amsterdam.
An der Plantage Middenlaan in Amsterdam, direkt bei einer Tramhaltestelle, liegt die Hollandse Schouwburg. Das ehemalige Theater ist Teil des Nationalen Holocaust-Museums. Denn 1941 hatten die Nazis daraus ein Deportationszentrum gemacht. 46.000 niederländische Juden wurden hier zusammengetrieben. Im Theatersaal war es so voll, dass die Menschen dort tagelang stehen mussten. Kleinkinder und Babys wurden deshalb auf die andere Straßenseite gebracht. Dort befanden sich eine Kinderkrippe und eine Schule. Diese beiden Gebäude formen den zweiten Teil des neuen Museums. Denn den Lehrkräften und Kindergärtnerinnen gelang es, rund 600 jüdische Kinder herauszuschmuggeln. Sie wurden hinten im Garten über eine Mauer zur Schule gereicht und von dort aus versteckt in Wäschesäcken weggebracht. Immer dann, wenn die Straßenbahn an der Haltestelle hielt und den deutschen Soldaten so die Sicht versperrte. Ein Wunder Gottes sei das gewesen, sagt Rosetta Musab Andriese. Die 96-jährige Holocaust-Überlebende hatte ein paar Tage in der Krippe verbracht, obwohl sie mit ihren 15 Jahren dafür eigentlich schon viel zu groß war. Anders als die Kinder, die gerettet werden konnten, musste sie nach 3 Nächten zurück ins Theater und wurde ins KZ Bergen-Belsen deportiert. Rund 80 Jahre später steht sie erneut vor der inzwischen rekonstruierten Gartenmauer, an der nun Fotos von jüdischen Kindern hängen, die nicht überlebt haben. Beeindruckend sei es geworden, findet sie. Rosetta Musab gehört zusammen mit Direktor Emil Schrever zu den Gründern des neuen Museums. Ihr Ziel? An einem Ort der Entmenschlichung den Opfern wieder ein Gesicht geben. Anhand von Fotos, Dokumenten, Gebrauchsgegenständen. Direktor Schrever?
So eine Rehumanisierung. Man will, dass man die Leute wieder als Menschen wahrnimmt.
Anders als viele andere Holocaust-Museen wird das Amsterdamer Institut vom Licht durchflutet. Flutet.
Das ist ein Haus, das hell ist, das einfach zeigen will, dass das an einem sonnigen Tag genauso passiert ist wie an einem dunklen Tag.
Das war möglich, weil auch in den Niederlanden viele Menschen wegschauten. Ein zweiter Unterschied zu vielen ähnlichen Museen, Das Amsterdamer Museum befindet sich an einem historischen Ort. Es musste nichts inszeniert werden.
Denn das Haus ist schon da und dieser Ort ist schon da und man fühlt das.
Es ist auch der Ort, wo Denunzianten ihr Kopfgeld abholen konnten, in der Schaubürg. 7,50 Gulden für jeden aufgespürten Juden. Der Anteil der ermordeten Juden ist in den Niederlanden nach Polen der höchste in Europa. Nur 38.000 der 140.000 niederländischen Jüdinnen und Juden überlebten. Ausschlaggebend waren die Effizienz, aber auch die Folgsamkeit der niederländischen Behörden. Beamte legten Überstunden ein, um herauszufinden, wo Jüdinnen und Juden wohnten. Mit schwarzen Punkten übersäte Karten waren das Ergebnis. Überschrift: Elke Stip 10 Joden, jeder Punkt 10 Juden. Das neue Museum zeigt eine Collage aus diesen Karten. Konfrontierend für niederländische Besucher auch der Saal, der mit Anordnungen der Besatzungsmacht tapeziert wurde. Denn umgesetzt wurden sie von Niederländern, so Chefkuratorin Annemiek Gringholt. Auf diese Weise will das Museum dafür sorgen, dass sich Niederländerinnen und Niederländer ihrer Vergangenheit künftig selbstkritischer stellen. Denn lange Zeit sahen sie sich als Nation, die geschlossen in den Widerstand ging. Kollaborateure und Verräter gab es in dieser Vorstellung nicht. Mit einer Frage allerdings sollten sich alle Besucher auseinandersetzen. Was passiert im Kopf eines Täters, wenn er einen Mitbürger nicht mehr als Menschen sieht und vernichten will? Welche Mechanismen sorgen dafür? Ist das etwas, das sich auch in mir befindet, in uns allen? Auf was müssen wir achten, um das zu verhindern?
Am Sonntag wird das Nationale Holocaust-Museum vom niederländischen König Willem-Alexander eröffnet. Aus Amsterdam berichtete Kerstin Schweighöfer. Zum Trio ACE gehören die Regisseurin Alia Luke, die Kostümbildnerin Ellen Hofmann und der Bühnenbildner Christoph Rufer. Am Essener Schauspiel haben die drei sehr abrupten Theaterleute das Publikum heute auf eine Zeitreise mitgenommen. Einkaufsstadt 4300 heißt die Performance, in der die Anwesenden sich wie gut situierte Personen fühlen sollen, die in den 50er, 60er Jahren einkaufen gehen. Stilberatung inklusive.
Hier haben wir einen klassischen Smoking vor uns. Ein zeitloses Modell aus edlem Tuch. Der Schalkragen ist aus Spiegelseide. Ein Smoking sollte schmal geschnitten sein. Passt genau auf die Figur. Nirgendwo etwas einengen oder zu weit ausfahren. Und was darf beim Smoking nicht fehlen? Natürlich darf die Fliege niemals fehlen, die schwarze Fliege. Sonst wäre das Gesamtbild unvollständig.
Smoking ohne Fliege, das reinste Sakrileg. Der Theaterkritiker Christoph Orem hat für uns die Premiere von Einkaufsstadt 4300 besucht. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die 50er, 60er Jahre stehen für wachsenden Wohlstand und zunehmenden Gefallen am Konsum. Trio ACE hat ein Bekleidungsgeschäft aus dieser Zeit aufgebaut. Durften Sie dann auch mal ein Smoking probieren?
Leider nicht. Das hat mir ein Model gezeigt, das vor mir hin und her stolziert ist, maßgeschneidert auf seinen Körper natürlich, damit ich aber schon mal eine Vorstellung davon haben kann, wie gut ich denn eigentlich in dieser Garderobe aussehen würde. Auch die zahlreichen Abendkleider der Damen durfte ich an lebendigen Frauen, an Models begutachten, die vor mir hin und her stolzierten. Und dabei haben es alle sehr gut vermieden, mir in die Augen zu gucken, haben sich auch so puppenhaft bewegt, sodass ich wirklich ganz befreit und voyeuristisch die schicken neuen Schnitte der 60er Jahre begutachten konnte. Für meinen nächsten Einkauf weiß ich aber nach dieser Performance auf jeden Fall auch meine ganz genauen Maße, denn die hat mein Verkäufer mit Füllfederhalter in ein Buch notiert. Die hat er am Ende mit einem Maßband von mir nämlich genommen, mit etwas Luft, falls ich noch zunehme. Und er hat das also in dieses Buch notiert, konnte ich dann lesen. Wir haben dann noch einen Termin für April vereinbart, dann kann ich meinen Smoking abholen. Und dann bin ich wieder rausgegangen aus diesem Ladenlokal in der Essener Innenstadt und war eben nicht mehr im Jahr 1961 ungefähr, sondern zurück ins Jahr 2024.
Die Geschäftsinstallation kann man ja von draußen durch die Schaufensterscheibe sehen. Wer sich drinnen befindet, erlebt halt diese Performance in Zweiergruppen, die Sie beschrieben haben, eine 1:1-Situation. Gibt es eigentlich auch so etwas wie eine Handlung?
Na, im Grunde ist die Zeitreise die Handlung. Vor allen Dingen, wenn man von außen reinschaut, man kann dann auch ja nichts hören, sondern sieht es nur durch die Scheibe. Ich komme also dann als Teilnehmer der Performance in ein Geschäft und bekomme diese Frühjahrskollektion gezeigt, samt Smalltalk über das Wetter oder den Auftritt der Callas in der Oper, der Opernsängerin von damals. Und das ist halt etwas, da tritt man natürlich dann auch mit dem Akteur, der den Verkäufer spielt, in Kontakt und kann dem auch etwas anbieten. Und der geht eben darauf ein. Ich habe mich übrigens für das angebotene Wasser entschieden und gegen den Sekt, weil ich mit dem Auto da war. Also es ist wirklich schön. Nach dem Vorgeplänkel ruft dann der Verkäufer in meiner Performance und Installation, in der ich war, war das Matthias Schnidadetz. Der ruft dann ein paar Zahlen nach oben, 17, 28, 34 und dann kommen eben die Models mit den Kleidern nach unten. Der ganze Spuk dauert etwa 45 Minuten. Spuk, sage ich, weil es ja irgendwie so eine Geisterbeschwörung ist von einem alten Geist, der da mal geherrscht hat, und endet dann mit einem freundlichen Händedruck. Das ist alles ziemlich gut und genau recherchiert. Also das Interieur mit der dunklen Holzvertäfelung im Hintergrund, den schicken Sideboards, die sich hippe Menschen heute auch schon wieder in ihre hippen Wohnungen stellen, ist heute wieder modern. Eine cremefarbene Sitzgarnitur, auf der ich sehr bequem sitzen durfte, und auch ein cremefarbener Teppich, auf dem ich mich allerdings mit meinen Sneakers kaum draufgewagt habe, weil ich Angst hatte, den schmutzig zu machen. Und selbst der Name des Ladenlokals, der stimmt, H-Berke, internationale Damen- und Herrenmode. Dieses Geschäft hat sich tatsächlich mal an genau diesem Ort am, in der Kopstadt Platz 12 befunden.
Klingt ganz so, Christoph Orem, als hätte Ihnen diese Zeitreise Spaß gemacht.
Ich habe mich wirklich sehr amüsiert dabei. Am Anfang natürlich etwas unwohl gefühlt, weil in diesen 1:1-Situationen, man steht dann ja schon, wenn man sich darauf einlässt, jemand Echtem gegenüber. Und ich weiß zum Beispiel nicht, wie ich mich korrekt verhalte in so einem Geschäft, wenn man mir die Jacke abnimmt. Das geschieht bei mir als Herren eher weniger. Das macht ja sonst keiner. Ich wusste dann auch nicht genau, ob ich jetzt nach einem Preis fragen muss. Wie verhalte ich mich generell? Darf ich hier eigentlich feilschen? Das sind dann so Punkte des Habitus, die da aufgerufen werden, über die man dann auch nochmal nachdenken kann. Am Ende ist das dann aber einfach eine ziemliche Entschleunigung. Ich sitze da, kann mein Wässerchen trinken, bekomme diese Mode vorgeführt, da macht sich dann so eine gewisse Zufriedenheit breit. Der Kunde, also ich bin König und nicht einfach nur in einer Masse. Und dann ist es halt wirklich toll, in dieser 1:1-Situation mit dem Schauspieler, naja, auch so ein bisschen zusammen Spaß zu haben.
Ist ja doch ein ziemlich eigensinniges Experiment. Meinen Sie, dass das Trio ACE es vielleicht auch als Kommentar verstanden wissen möchte zu der Weise, wie die Stadt Essen sich um 1960 herum selber sah bzw. präsentierte?
Es ist also erstmal so sehr eine schöne Zeitblase, in die man da eintaucht. Und wie gesagt, das macht so dann Spaß. Aber schon der Titel Einkaufsstadt 4300 hat dann mit der Essener Geschichte zu tun. Also dieses Einkaufsstadt, das ist ein ziemlich prominenter Schriftzug, für Essen prominent in der Gegend auch. Der hat lange, lange Jahre, seit den 50ern, glaube ich, auf dem Hotel Handelshof am Essener Hauptbahnhof sozusagen die Leute begrüßt, hat da groß gestanden, sehr prominent. Das ist jetzt 2022 abgenommen worden. Da steht jetzt was anderes, da steht jetzt Folkwangstadt. Man möchte sich mit dem Museum Folkwang schmücken und nicht mehr mit der Einkaufsstadt. Man hat aber auch in Essen gesagt, naja, hier sei das die erste Fußgängerzone, Einkaufszone Deutschlands entstanden. Und diese Zeiten sind eben vorbei. Und das ist etwas, was man hier dann schon sehr erlebt. Denn wenn man dann auch in Essen diesen Platz dann aufsucht, das ist ja nicht im Theater, sondern eben draußen wirklich in der Stadt, dann sieht man doch auch, dass da sehr viel Leerstand ist und dass eben diese Ladenzeilen alle gelitten haben. Ich denke halt, die meisten Menschen kaufen inzwischen dann doch eher im Internet ein und nicht mehr in inhabergeführten Boutiquen, wo man ein Sekt oder ein Wasser und noch Süßigkeiten angeboten bekommt.
Das Intendantin-Duo in Essen hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, neues deutsches Theater schaffen zu wollen. Empfinden Sie das, was da heute Abend geboten wurde, als eine zeitgemäße theatrale Art?
Also neues deutsches Theater under construction, so haben Selin Karrer und Christina Zintel das auf alle Fahnen, die sie haben, geschrieben, genau. Und ich finde, dass das ist ja nicht das erste Mal, dass diese 1:1-Situationen geschaffen werden von Kollektiven und von Ensembles. Aber ich finde, dass das hier gerade sehr gut funktioniert, weil eben ein Stadttheater ja auch die Aufgabe hat, Stadt zu reflektieren und Vorgänge zu reflektieren. Und das geschieht hier durch diese Zeitreise auf eine sehr, ich sag mal, originelle Art und Weise. Und obwohl das einfach eine eigentlich nur eine klare Idee ist, ist die dann eben vielleicht auch deshalb gerade besonders wirkungsvoll, eben diese eine Zeitreise einfach zu machen. Und nach der Performance habe ich dann nämlich eben schon mich noch einmal damit beschäftigt, was kaufe ich eigentlich sonst ein, wie kaufe ich eigentlich sonst ein und was zum Teufel ist eigentlich mit unseren Innenstädten passiert. Der einzige Nachteil bei so einer Arbeit ist natürlich, von außen das mal anzusehen, ist vielleicht für zwei oder drei Blicke unterhaltsam. Und wenn immer nur ein oder zwei Personen rein dürfen, können diese Arbeit trotz vieler Termine halt nicht so super viele Leute sehen. Aber es ist wirklich eine schöne Arbeit, die auf eine ganz einfache und charmante Art und Weise einen nochmal darüber nachdenken lässt, wie es denn früher war, dass es früher vielleicht sogar schöner und aus Holz war und dass wir uns doch dringend mit unseren Innenstädten beschäftigen müssen.
Das Schauspiel Essen erinnert noch bis Anfang April in der Innenstadt mit der temporären Installation Einkaufsstadt 4300 an die Geschichte der ältesten Fußgängerzone Deutschlands. Das Trio ACE hat das Projekt entwickelt und Christoph Ohrem hat davon berichtet. Vielen Dank.
Schönen Abend noch.
Eine Pro-Palästina-Aktivistin hat ein historisches Gemälde an der Universität von Cambridge zerstört. Ein auf der Plattform X veröffentlichtes Video zeigt, wie eine junge Frau ein Gemälde aus dem Jahr 1914 erst besprüht und dann zerschneidet. Es ist ein Porträt von Lord Arthur Balfour, der für die Balfour-Erklärung von 1917 verantwortlich war. In dieser erklärte die britische Regierung, dass sie die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina unterstützt. Die Polizei bestätigte den Vorfall und erklärte, dass eine Untersuchung eingeleitet worden sei. In einer Erklärung des pro-palästinensischen Protestnetzwerks Palestine Action heißt es, dass diese Tat, das Blutbad am palästinensischen Volk, seit der Veröffentlichung der Balfour-Erklärung im Jahr 1917 symbolisiere und die israelische Militäroperation in Gaza anprangere, die Israel als Vergeltung für den blutigen Angriff der Hamas am 7. Oktober gestartet hatte. Eine zunehmende Zahl von Journalistinnen wird Reporter ohne Grenzen zufolge zu langen Haftstrafen verurteilt. Reporterinnen machen zwar nur 13% der weltweit inhaftierten Medienschaffenden aus, erklärte die Menschenrechtsorganisation heute in Berlin. Dennoch hätten sie 5 der 9 längsten Strafen erhalten, die seit Januar 2023 gegen Reporterinnen oder Reporter verhängt wurden. Aktuell seien weltweit 69 Frauen und 474 Männer aufgrund ihrer journalistischen Tätigkeit im Gefängnis. Reporter ohne Grenzen sprach von einer traurigen Frauenquote bei den langen Haftstrafen. Dies zeige, dass es immer häufiger Frauen seien, die in ihren Ländern als Vorbildfiguren des Journalismus wahrgenommen würden und dort über Korruption, Unterdrückung und Machtmissbrauch aufklären. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Rolle von Musikerinnen in der Entwicklung des Jazz gewürdigt und zugleich mehr Gleichberechtigung auch in diesem Bereich verlangt. Der Frauenanteil unter den professionellen Jazzmusikern sei zwar auf mehr als ein Viertel gestiegen, Jazzfrauen lehrten als Professorinnen an deutschen Musikhochschulen, leiteten Jazzfestivals und bekleideten Führungspositionen in Vereinen und Verbänden, sagte Steinmeier heute in Berlin. Trotzdem sei es in der Jazzwelt, so wie in fast allen Teilen unserer Gesellschaft, man sei ein gutes Stück vorangekommen auf dem Weg zu Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit, aber man habe das Ziel noch lange nicht erreicht. Steinmeier hatte am Internationalen Frauentag zu einem Jazzabend unter dem Motto Leading Women in Jazz in seinen Amtssitz Schloss Bellevue eingeladen. Die Gästeliste bestand aus Anlass des Tages nur aus Frauen.
Das waren die Kulturnachrichten von Christian Neugebauer. Mit dem Mountainbike den Berg runterrasen, als würde man vom Yeti verfolgt. Mit Freunden in Wacken bis zur Erschöpfung feiern. Manchmal bricht die Wildheit in uns noch durch, doch die meiste Zeit haben wir sie unter Kontrolle. In einer ungewöhnlichen Ausstellung, die sich explizit an die ganze Familie wendet, beschäftigt sich die Kunsthalle Bremen jetzt mit Wildheit. Wild mit Ausrufezeichen steht ganz groß darüber und im Untertitel sind die Alltagsbereiche hinzugefügt, in denen die Schau Wildheit nachspüren will. Kinder, Träume, Tiere, Kunst. Näheres von Annette Schneider.
Wilde, dicke, blaue Krakelinien ziehen sich über die Wände der Ausstellungsräume. Darauf Ölbilder, Grafiken und Fotografien zum Thema Wildheit, gehängt auf 1,30 Meter, sodass sie Kinder und Jugendliche direkt anspringen.
Die wilde Wandgestaltung ist natürlich ein ganz zentrales Gestaltungsmerkmal in dieser Schau und ist an einem Wochenende von 10, 9- bis 13-jährigen Kindern an die Wand gebracht worden.
Erklärt Kurator Hartwig Dingfelder, der in seinem ungewöhnlichen Projekt mit unserem Alltag einsetzt. Mit Erwachsenen, die ihren Kindern die Wildheit austreiben, um sie kompatibel zu machen für die Gesellschaft. Unter dem protestierenden Kinderruf »Ich will aber« präsentiert eine Grafik eine elegant gekleidete Mutter, die ihr Kind rabiat vom Spielen wegzieht. Dass es in anderen Lebensbereichen ganz anders zugeht, zeigt direkt daneben eine Radierung von Eugène Delacroix, auf der eine Tigerin mit ihrem Jungen tollt.
Der konzeptionelle Gedanke dahinter ist, dass wir Parallelen versuchen aufzudecken im Alltagsleben von Tieren und im Alltagsleben von Kindern und Familien. Es geht um die Themen Essen, Nahrungsaufnahme, es geht um das Spielen, es geht um soziale Interaktion.
Ob Martin Schongauer, der einst aus wilder Angst vor dem Teufel drachenartige Ungeheuer schuf, oder Max Slevogts in einen Käfig gesperrter stolzer schwarzer Panther, Wildheit kommt hier in vielen Facetten vor und die assoziative Hängung provoziert oft überraschende Querverweise. So fragt man sich angesichts des Panthers oder den Holzschnittenhab Grieshabers, der mit Bildern brutal harponierter Wale den Schutz der Meeressäuger einforderte, wer ist hier eigentlich wild? Das Tier oder der Mensch, der es sich unterjocht? Über all dem liegt der Sound der verstörenden Videoarbeit von Asta Kröting. Sie führte ihren Hund einen Tag lang mit einem Wolf zusammen. Nach vorsichtiger Annäherung und Spielerei schnappte der Hund dem Wolf ein Stück Fleisch weg.
Der Hund hat im Welpentraining eine Erziehung genossen und es ist dann wirklich spannend zu sehen, wie er im Prinzip anerzogene Verhaltensweisen abgibt, wölfisches Verhalten annimmt und fast wölfischer sich verhält in unserem Verständnis, als es die Wölfe selber tun, die ja sehr zurückhaltend sind, die beobachtend sind.
Natürlich gibt es auch Bilder lustvoller, produktiver Wildheit. Adolf Menzel setzt kindliche Tagträumerei ins Bild und lässt einen kleinen Jungen auf einem Pony durch sein Spielzimmer galoppieren. Diana Thaters oft gezeigte Videoarbeit mit Delfinen funktioniert gut hier, die Grenzen und schwerelos über sämtliche Wände und den Fußboden eines Raumes schwimmenden Tiere versetzen einen in eben solche schwerelose Stimmung, die freimachen kann für wilde, subversive Gedanken. Und der letzte Saal versammelt wild hergestellte Kunst aus den 1950er Jahren. Karl Otto Goetz, John Cage oder Dieter Roth sprengten damals die tradierten bürgerlichen Kunstvorstellungen, indem sie schnell und spontan mit Rauch und Feuer arbeiteten, mit Reisigbesen und Rakeln Farbe auf Papier oder Leinwand hauten. Wildheit, unangepasstes, Regeln sprengendes Verhalten, das macht die Ausstellung auf vielerlei Weise deutlich, ist lebenswichtig. Als Ventil, vor allem aber, um das überlebte Alte zu beseitigen. Denn wo es keine Wildheit gibt, herrscht gesellschaftlicher Stillstand, betont Kurator Hartwig Dingfelder.
Wir brauchen sie tatsächlich unser ganzes Leben hindurch, weil es natürlich notwendig ist, ein Stück Wildheit auch an den Tag zu legen im kreativen Prozess, um auf gute Gedanken, auf gute Ideen und weiterführende Projekte auch zu kommen. Sie ist einfach prägend für unser ganzes Leben.
Umso irritierender ist es, dass aktuelle Beispiele fehlen. Wo sind die wilden Gedanken und Taten, mit denen Subkulturen und Protestbewegungen heute mit Hilfe von Kunst, Musik und Outfit mutig und wild Überlebtes sprengen wollen? Die Fotografin Sanele Moholi etwa, die zeigt, wie sich die LGBTQ-Bewegung in Südafrika gegen brutale gesellschaftliche Gewalt ihre wilden Freiräume erkämpft. Oder die feministische Comiczeichnerin Anke Feuchtenberger, deren gesellschaftssprengende Arbeit Vorbild und Stärkung gerade für junge Besucherinnen sein könnte. Warum hängen neben den politischen Plakaten Hab Grieshabers keine der Fridays for Future-Bewegung, die mit ihren Forderungen doch alles Bestehende in Frage stellt? Die Ausstellung würde brodeln, würde konkret subversiv und wild werden. So wirkt sie, trotz oder gerade wegen eines Traumzeltes zum Weiterspinnen und einem großen Raum zum Selbermalen, vor allem museal.
Ab morgen steht die Ausstellung Wild in der Bremer Kunsthalle allen offen und das bis zum 14. Juli. Annette Schneider berichtete. Der Japaner Akira Toriyama war einer der berühmtesten japanischen Manga-Zeichner. Heute wurde bekannt, dass der Schöpfer der Dragon Ball-Serie am 1. März an einer Hirnblutung gestorben ist. Toriyama wurde 68 Jahre alt. Sein Tod trifft die internationale Fangemeinde, sein Zeichenteam und seine Verleger hart. Gut 300 Millionen Dragon Ball-Exemplare sind weltweit verkauft worden. Die Japanologin Dina Zank kennt Akira Toriyamas Bücher und die Anime-Filme, die nach ihnen entstanden sind. Mit ihr habe ich am Abend gesprochen. Wie, Frau Zink, haben Sie die Nachricht aufgenommen?
Also ich bin sehr bestürzt davon. Tatsächlich, ich habe es heute Morgen erfahren, auch über Social Media. Also es sind tausende von Meldungen sehr schnell hintereinander rausgeschickt worden. Also es kam extrem plötzlich, das Studio war auch überhaupt nicht darauf vorbereitet, es ist mitten in Projekten drin, also ja.
Was lesen Sie denn aus den japanischen Medien? Wie reagiert die Fangemeinde auf diesen überraschenden Tod?
Unglaublich rührend, finde ich. Es gibt unglaublich viel Bildmaterial über Instagram, über TikTok, über Facebook von Fans, die Memes verfassen, die Fanarts teilen, die sie gezeichnet haben für ihn als sozusagen letzte Ehrung. In allen Sprachen dieser Welt, von allen Kontinenten. Es ist sehr bewegend.
Akira Toriyama hat die Dragon Ball-Geschichten vor 40 Jahren erfunden. Was ist das Besondere an dieser so enorm erfolgreichen Drachenkugel-Geschichte?
Falls es jemand nicht kennt, also es geht ja um einen kleinen Jungen sozusagen, Son Goku, der auf ein Mädchen trifft namens Bulma, die ihm quasi erzählt von diesem Drachen Shenlong und seinen 7 legendären magischen Wunschkugeln. Und sie haben halt viele Abenteuer und ich glaube, das ist auch genau das Ding. Es gibt einen Haufen Bekanntschaften mit kuriosen Charakteren, mit sehr spannenden Charakteren, super viel Humor, aber gleichzeitig eine sehr leichte Story und ganz, ganz viel Raum, dass sich jeder eigentlich reindenken, sich identifizieren kann und einfach Riesenspaß haben kann damit.
Was für Charaktere hat er denn erfunden? Beschreiben Sie die mal. Das sind ja Kämpfer, ne?
Ja, ja.
Die gegen mächtige Kräfte unterwegs sind.
Genau, also insgesamt muss man sagen, Akira Toriyama war ja ein Riesenfan von Kung-Fu-Filmen und so Hongkong-Cinema und da fließt natürlich sehr viel rein, auch so diese chinesische Legende von der Reise nach Westen, das ist auch der kleine Affenschwanz. Also Son Goku an sich ist schon ein richtig krasser Charakter, weil er quasi angelehnt ist an einen Steinaffen, der also in der ganz, ganz alten Legenden in China schon trainiert hat bei Einsiedlermönchen, um dann irgendwann König der Affen zu werden. Das ist so eine Erfolgsgeschichte, so eine persönliche Erfolgsgeschichte auch. Und dann halt eben einfach ein liebevoller Charakter. Und wir haben auch Charaktere aus der Folklore, also so den Höllenkönig Enma, der dann auftaucht aus der japanischen Folklore, aber auch wirklich ganz schräge Charaktere, wie ein kleines Schwein, das mitläuft, den Herrn der Schildkröten, quasi einen alten Mann, der auf einer Südseeinsel quasi seines Lebens frönt, aber die Creme de la Creme der Martial Arts ist und der große Lehrmeister und gleichzeitig aber irgendwie ein Hentai-Manga-Fan und ja, allerhand lustige Geschichten oder eben auch so diese Spitzen, die er einbaut, dass er zum Beispiel einen großen Überteufel und den Feind an sich mit Piccolo benennt, was ja eigentlich auf was ganz Kleines schließen lässt. Ja, es ist einfach sehr liebenswert.
Wie ist denn Akira Toriyama eigentlich zum Zeichnen von Manga-Bänden gekommen?
Also Manga-Zeichner wollte er meines Wissens nach eigentlich schon immer werden. Also er hat mal in einem Interview gesagt, dass er inspiriert ist, weil er als kleiner Junge sehr viel Disney-Filme gesehen hat. Das ist auch was man merkt, so ein bisschen in dem Slapstick, den er manchmal drin hat und auch in der Gestaltung der Figuren, die so ein bisschen, ich sag immer liebevoll, kartoffelmännchenartig aussehen. Also nicht so die hohen, schlanken, die man jetzt so vielleicht assoziiert, großgewachsenen, schlanken Figuren, sondern eher eben so kleine, liebevolle, karikaturistische Elemente. Er hat dann Design studiert, war auch erstmal Grafikdesigner und hat aber dann relativ früh, Anfang der 70er Jahre, einen Preis gewonnen, also beim Young Shonen Jump. Also Shonen Jump ist so das Magazin für Action-Comics in Japan überhaupt, so dass er da quasi Mitte der 70er Jahre seine ersten Manga mit Wonder Island veröffentlichen konnte und hat dann auch Ende der 70er Jahre mit Dr. Slump dann eben auch den Durchbruch gehabt und konnte auch sehr viel früher als Manga-Zeichner dann schon leben.
Er soll ja sehr öffentlichkeitsscheu gewesen sein. Es gibt kaum Fotografien. Das, was heute in den Medien auftaucht, sieht aus, als wäre es schon mindestens 20 Jahre alt. Was, Frau Zank, wissen Sie über sein persönliches Leben? Oder ist das sehr abgeschirmt gewesen?
Ja, also tatsächlich ist es sehr abgeschirmt gewesen. Also er hat ja eine Frau hinterlassen und einen Sohn und eine Tochter. Man weiß aber nicht sehr viel tatsächlich. Er war auch ein sehr bescheidener Mensch. Er ist nicht groß in die Medien gegangen, hat sich eigentlich eher bescheiden auch über sein Werk geäußert, obwohl er tatsächlich wirklich einer der, wenn nicht sogar der Manga-Zeichner überhaupt war über so viele Jahrzehnte und hat aber auch eine wahnsinnige Energie in seine Arbeit gesteckt. Also es ist bekannt von ihm, dass er mehrfach in Interviews gesagt hat, dass er also tagelang, stundenlang durchgezeichnet hat, ohne zu essen und zu schlafen, wenn ihn quasi so die Inspiration getroffen hat. Und er hat wirklich so seine ganze Energie in seine Arbeiten gesteckt. Und ich finde, das ist auch was, was man wirklich merkt, also dass er für sein Werk gelebt hat und dass er eine wahnsinnige Kreativität darin entwickelt hat. Und es war also auch so, vom Studio weiß man, dass er sich also immer in diesen Schubphasen wirklich zurückgezogen hat und auch alleine arbeiten wollte, bis er da zufrieden war. Also sehr perfektionistisch würde ich das einschätzen. Faszinierend.
Der japanische Manga-Zeichner Akira Toriyama ist am 1. März überraschend gestorben. Einige seiner Arbeiten sollen sich mitten im Herstellungsprozess befunden haben. Über sein bislang bekanntestes Werk, die Dragon Ball-Geschichten und seine Zeichenkunst, habe ich mit der Japanologin Dina Zank gesprochen. Besten Dank Ihnen.
Gerne.
Und was am Samstag in den Feuilletons steht, das weiß Tobias Wenzel längst.
Die künstliche Intelligenz wird niemals Filme herstellen, die so großartig sind wie meine. Dieser äußerst selbstbewusste Satz stammt von Werner Herzog. Der hat ein Buch mit dem Titel »Die Zukunft der Wahrheit« geschrieben und im Tagesspiegel deshalb ein Interview gegeben. Die Journalisten Adrian Schulz und Gregor Dotzauer würden wohl eher von dem Versuch eines Interviews sprechen. Denn immer dann, wenn es spannend wird, ist Herzog eingeschnappt. Etwa wenn sie Herzogs krude anmutendem Wahrheitsbegriff den von erkenntnistheoretischen Philosophen entgegensetzen wollen. Ich glaube, wir sollten uns hier nicht anstrengen, sagt der Regisseur, wohl ahnend, dass das ernsthafte erkenntnistheoretische Reden über Wahrheit tatsächlich nicht so leicht ist wie das pseudowissenschaftliche Schwadronieren. Wir sprechen für einen Zeitungsartikel miteinander. Wir verbringen jetzt nicht unser halbes Leben zusammen und reden, bis wir blau im Gesicht sind. Ob sein eigener Wahrheitsbegriff jenseits von Tatsachen, der nicht problematisch sei mit Blick auf Trump und dessen Lügen, die der als Wahrheit verkauft, wollen die beiden Journalisten wissen. Die demokratischen Politiker in Europa und den USA würden doch genauso fälschen, behauptet Herzog munter relativierend. Alle fälschen und verbreiten Propaganda. Großartigere Sätze als die von Werner Herzog dürfte die künstliche Intelligenz schon jetzt mit Leichtigkeit ausspucken. Durch wen droht gerade die größte Gefahr in diesem Land? Fragt Kaspar Schaller in der Taz und gibt noch in der Überschrift eine halbe Antwort. Bestimmt nicht durch die RAF. 2023 seien nur 33 Linke in Deutschland per Haftbefehl gesucht worden, Ende 2022 dagegen 915 Rechte. Die öffentliche Wahrnehmung sei gerade also völlig unverhältnismäßig. Warum machen sich so wenige Podcaster, Polizisten, Reporter auf die Suche nach den untergetauchten Rechten statt nach RAF-Rentnern? Fragt Schaller und antwortet, weil die Gespenster von gestern bereits besiegt sind. Im Jahr 2024 sind die Kämpfe noch offen, man könnte sie also auch noch verlieren. Kann man den Kampf gegen die Feinde der Demokratie in Deutschland gewinnen? Eher nicht, wenn man Theatervergleiche im Zusammenhang mit der AfD gebrauche, glaubt Kurt Kister. Er denkt an Sätze wie, man müsse Björn Höcke demaskieren oder man dürfe ihm keine Bühne bieten. Und zwar im Kontext der Frage, ob er im Fernsehen auftreten soll oder nicht. Die Vorstellung, dass Meinungskampf auf einer Bühne stattfindet, die von denen beschickt wird, die sie auch kontrollieren, ist wirklich sehr 20. Jahrhundert, schreibt Kister in der Süddeutschen Zeitung. Wer Höcke oder dessen Kameraden sehen und hören will, findet im Netz unendliche Möglichkeiten dafür. Und zum Ausdruck demaskieren, schreibt Kurt Kister, Höcke, Weidel und Chrupalla tragen keine Masken, die sind so. Ob Frauen wohl durch Sexentzug ihre Männer davon abhalten könnten, die AfD zu wählen?
In einer Kleinstadt im US-Bundesstaat New York hat eine Aktivistin jüdisch-orthodoxe Frauen dazu aufgerufen, ihren Männern den Sex zu verweigern. Ziel ist es, dass die Männer sich so dafür einsetzen, dass ein jüdisch-orthodoxer Mann der Gemeinde die Scheidung seiner Frau endlich akzeptiert. Die jüdisch-orthodoxen Männer hätten im Netz sehr emotional auf die Sexentzugsaktion reagiert, berichtet Frauke Steffens für die Frankfurter Allgemeine. Einer habe als Vergeltung gefordert, dass die Männer ihren Frauen nicht mehr ihre Pilateskurse zahlen sollten. In Frauke Steffens Worten: Ein anderer will wissen, warum man dem Ehemann nicht ein paar Schläger schicken könnte, statt gleich zu so extremen Mitteln zu greifen.
Tobias Wenzel hat für Fazit die Presse vom 9. März gelesen. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche ein gutes Wochenende.